In der heutigen Folge geht es um die Themen Graswurzelbewegungen und Unternehmertum im Unternehmen. Hierfür haben wir mit Sabine Kluge eine ganz besonders spannende Gesprächspartnerin gewinnen können. Sabine ist im deutschsprachigen Raum eine der zentralen Ansprechpartnerinnen, wenn es um Empowerment und die Steigerung der Selbstwirksamkeit von Menschen im organisationalen Kontext geht. Sie teilt ihr Wissen und ihre Ideen unter anderem als Buchautorin, Podcast-Host und in ihrer Rolle als Beraterin für Transformationsprozesse. Sabine ist in den letzten Jahren mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet worden, unter anderem durch das Personalmagazin als eine der 40 führenden HR-Köpfe und als Top 10 HR-Influencerin. In der Folge sprechen wir darüber, wie Graswurzelbewegungen entstehen und was Menschen antreibt, teilweise ihre eigene Anstellung aufs Spiel zu setzen, um das Unternehmen bei bestimmten Aspekten voranzubringen. Hierbei werden informale und teilweise auch formale Regeln gebrochen oder zumindest ausgereizt, was für die Führungsebene durchaus zur Herausforderung werden kann. In diesem Zusammenhang bringt Sabine ihre eigene Vorstellung guter und zukunftsfähiger Führungsarbeit ein. Die zentrale Aussage ist hierbei weg von Menschenkontrolle hin zur Kontrolle von Kommunikationsprozessen. Außerdem erläutert sie uns, welche Rolle soziale Unternehmensnetzwerke bei der erfolgreichen Umsetzung einer Graswurzelbewegung haben können. Bevor es am Ende wie immer drei hilfreiche Tipps zur Umsetzung in der eigenen Organisation gibt, gehen wir zudem noch kurz auf das Lernprogramm Working Out Loud ein. Dass dieses in Deutschland inzwischen etabliert ist, liegt unter anderem an Sabines unermüdlichen Einsatz dafür, das Thema voranzutreiben. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Sabine Kluge im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist erfolgreiche Buchautorin, Podcast-Host und aktuell tätig als Beraterin für Transformationsprozesse. Bekannt bist du größtenteils für deinen Einsatz bezogen auf das Thema Unternehmertum im Unternehmen. Du hast ein spannendes Buch rausgebracht zum Thema Graswurzelbewegung und bist bezogen auf das Thema Working Out Loud eine der treibenden Kräfte im deutschsprachigen Raum. Was waren auf diesem Weg zu dieser aktuellen Rolle so die wichtigsten Schritte in deinem Leben und was treibt dich an, diese Themen so voranzutreiben?
Ja, mein beruflicher Weg begann ja interessanterweise mit einer Berufsausbildung. Ich habe Zahnarzthelferin gelernt, auf Wunsch meiner Eltern die Schule mit mittlerer Reife verlassen und eigentlich schon in dieser Berufsausbildung gelernt und gemerkt, dass ich mehr will, dass ich mehr gestalten will, dass ich mehr lernen will und dass das sicher nicht das Ende meines Weges ist. Und eigentlich begleitet mich dieser Antrieb, eigentlich schon mein ganzes Leben zu gestalten, zu verändern, mich auch selber zu verändern. Ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und dann Wirtschaftswissenschaften studiert und viele Jahre in einem großen Technologiekonzern auch gearbeitet, zunächst in der strategischen Planung und danach in der Entwicklung von Menschen, würde ich gern so formulieren. Und ein ganz, ganz zentraler Punkt war schon zu merken, dass ich eigentlich ganz gerne in meinem eigenen Rhythmus, mit meinem eigenen Tempo arbeiten wollen würde. Das hat mich dazu geführt, irgendwann auch drüber nachzudenken, vielleicht auch aus dem Konzern rauszugehen, obwohl das eine große Liebe war, aber eben doch nicht groß genug, um nicht irgendwie zu sagen, Mensch, ich würde mich eigentlich nochmal ganz gerne verändern. Und das interessanterweise vielleicht das so als letzte entscheidende Etappe, in den 40ern, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz typisch und bestimmt kommen wir da auch nochmal später drauf, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lebensphase für ganz viele Menschen. Wenn die Nestbauerei vorbei ist, wenn vielleicht die ersten Kinder das Haus verlassen und so war es dann auch bei uns, dass man da auf sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen damit umgehen kann. Bei mir war es das große Nachdenken über die Frage, was kommt denn da jetzt noch? Und wird dieser Weg mich weiterhin in meinem Unternehmen sozusagen, in meinem Unternehmen führen oder wird er mich aus dem Unternehmen rausführen? Und ich habe ein Startup gegründet, habe also beschlossen, ich muss mal ausprobieren, ob ich das auch auf eigene Füße kann. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann bin ich eben auch rausgegangen im biblischen Alter von 48. Und da kann man halt nochmal neu anfangen. Und vielleicht, wenn du mich fragst, Achim, was ist eigentlich vielleicht so die gemeinsame Triebfeder all dieser Weggabelungen, dann ist es wahrscheinlich meine unverbrüchliche Zuversicht, dass man zu jedem Zeitpunkt im Leben einfach nochmal neu anfangen kann, was anderes machen kann, dass man nicht dazu verurteilt ist, ein Leben lang das Gleiche zu machen, dass man Wahlmöglichkeiten hat. Und da habe ich mich nie davor gescheut, dann auch zu wählen.
Spannend, ne? Weil das ja gerade bei vielen dann immer so die Grenze ist, oh, jetzt kann ich das Unternehmen nicht mehr verlassen. Ich bin jetzt jenseits der 50, jetzt will mich keiner mehr haben. Es ist spannend, dass du das andeutest, dass da doch noch Wahlmöglichkeiten gibt und dass man da vielleicht einfach den Horizont ein bisschen erweitern muss, um das für sich zu erkennen und auch wahrzunehmen. Zum Thema Graswurzelbewegung, Unternehmertum im Unternehmen, was reizt dich daran? Warum hast du dir das so zu deiner Herzensangelegenheit gemacht?
Ja, dahinter steckt eigentlich eine sehr persönliche Erfahrung. Ich habe ja, wie gesagt, viele Jahre im Konzern gearbeitet. Jetzt bin ich ja Babyboomer und zumindest ich kann für mich sagen, auch so wie ich erzogen wurde, wenn ich so eine Mitgliedschaft in einem Club unterschreibe, in dem Fall eben, kann man ja auch sagen, weiß ja auch jeder, Siemens, dann habe ich einen Arbeitsvertrag, dann habe ich irgendwie eine Aufgabenbeschreibung und das ist es, was ich in dieser Organisation zu tun habe. Und für mich war das tatsächlich ein Erweckungserlebnis, als 2015 Kollegen auf mich zukamen. Ich hatte damals immer mal bei Siemens auch im sozialen Netzwerk den einen oder anderen Gedanken geteilt. Ich schreibe ganz gerne und damit lernen dich dann Menschen auch kennen und die haben gesagt, Mensch, wir würden ganz gerne das Führungssystem von Siemens verändern, also die traditionelle Hierarchie anreichern mit Elementen von Partizipation und Selbstorganisation und du schreibst da ab und zu so interessante Sachen, willst du da nicht mitmachen? Und Erweckungserlebnis war das insofern, als es für mich also wie ein Donnerschlag sich angefühlt hat, dass sich Menschen offenbar trauen oder eben auch berufen fühlen, die Organisation, ihre Organisation auf eine Art und Weise mitzugestalten, wie das eigentlich in einem hierarchischen System gar nicht vorgesehen ist, weil da gestalten diejenigen, die das Gestaltungsmonopol haben. Dafür muss man bereit sein, in eine Führungsverantwortung zu gehen. Und ich habe dann mitgemacht und habe gedacht, wow, wie mutig, aber natürlich auch wie spannend, weil du plötzlich aus deinem Silo rauskommst und ganz viele Gleichgesinnte kennenlernt. Das macht ja ein soziales Netzwerk im Unternehmen sowieso schon, aber das potenziert sich dann natürlich, wenn man dann so ein gemeinsames Herzensthema hat. Und dann habe ich mitgekriegt, dass es solche konspirativen Beweger und Bewegungen tatsächlich auch in anderen Unternehmen gibt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das muss man mal untersuchen. Also es gibt sie anscheinend, die Gestalter in Organisationen, die zwar nicht den Auftrag haben, aber es trotzdem tun und es trotzdem wagen gegen Widerstände. Das hat mich einfach total berührt und interessiert.
Das Spannende an der Geschichte ist ja, dass man dabei teilweise formale und teilweise informale Regeln bricht. Gerade in den Beispielen, die ihr im Buch auch beschreibt, geht das ja an ganz vielen Stellen an eine Grenze. Ich glaube, im Podcast hattet ihr auch mal eine Person, die tatsächlich rechtliche Konsequenzen dann nachher und einen jahrelangen Kampf mit dem Arbeitgeber, ob denn die Kündigung gerechtfertigt ist. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch eingeordnet. Was bringt die Leute dazu, diesen mutigen Schritt zu gehen und auch dieses Risiko für sich zu gehen? Ne? Also an diesem Kampf, ich möchte in dem Job bleiben, den diese eine Person da auf sich genommen hat, sieht man ja ganz deutlich, dass sie gar nicht weg will von der Organisation, sondern die Organisation voranbringen will. Was treibt diese Menschen an?
Ja, das gibt so zwei Gedanken, die mir dazu einfallen, Achim. Das eine ist, weiß nicht, ob du dieses Eisbergmodell von dem Yoshida kennst, der sagt, 96% der wahren Probleme der Organisation liegen eigentlich unter der Wasseroberfläche und sind dem Top-Management überhaupt nicht bekannt und bewusst. Die treffen aber die zentralen Entscheidungen, stellen die entscheidenden Weichen für die Organisation und das führt auf der Arbeitsebene ganz, ganz oft zu Unzufriedenheit, zu Zynismus, weil die Leute einfach merken, Mensch, derjenige, der das jetzt wieder entschieden hat, der hat anscheinend gar keine Ahnung, wie es bei uns wirklich zugeht und was wir eigentlich wirklich tun müssten. Das ist so der eine Blick und der andere Blick ist, ich habe ja selber auch in einem sehr traditionellen Unternehmen gearbeitet und der Gründer Werner von Siemens, der wurde so schon bisweilen gerne und oft und viel strapaziert mit seinen Werten, die wir eigentlich bis heute leben sollten und leben wollten. Und mich persönlich hat tatsächlich die Legacy, würde man heute sagen, dieses Unternehmens auch überzeugt, zu dieser Organisation zu kommen. Das ist ein ganz großes Momentum von Enttäuschung, wenn du plötzlich erlebst, dass diese Grundidee von dem Gründer, dem du dich verschrieben hast, dem du dein Herz anvertraut hast, dass die plötzlich so ad absurdum geführt wird durch irgendwelche unternehmerischen Entscheidungen. Und da gibt es eben Menschen, die spüren das bloß und sind unzufrieden, die gehen eben in die äußere oder innere Immigration. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, ich lasse das so nicht stehen. Und ein wichtiger Treiber ist, dass Menschen eben den Mut haben zu sagen, das ist auch mein Unternehmen. Ja, ich habe hier Aktien drin und warum soll der CEO mehr Entscheidungsgewalt haben oder mehr Entscheidungsfreiheit haben, die Geschicke dieser Organisation mitzubestimmen als ich? Denn er ist ja eigentlich auch nur in Anführungszeichen Angestellter der Aktionäre. Und wenn hier Dinge nicht sauber laufen, dann müssen wir darüber reden, weil wir uns da alle mit unserer Handschrift und mit Blut unterschrieben haben, einen bestimmten Wertekodex, der hier offenkundig nicht eingehalten wird. Und vielleicht nochmal als letztes Bild den Fall, den du beschrieben hast, da ging es ja genau um eine ethische Thematik. Weißt du, man kann sicher über organisationale Strukturen, Themen, Prozessthemen, kann man sicher sehr, sehr viel diskutieren. Aber wenn es um ethische Themen geht, dann müssen eigentlich Menschen schon wissen, wo sie da eigentlich gelandet sind und entscheiden können, will ich da dabei sein oder nicht. Letztes Bild, zwei meiner Brüder haben in einem Automobilunternehmen gearbeitet und ich habe ein paar Kollegen von denen getroffen, als der Dieselskandal war. Und man hat denen angemerkt, wie die so in Sippenhaft sich gefühlt haben, wie die so persönlich verletzt waren, wie die so total ungläubig waren, dass wir, die waren so stolz vorher auf ihr Unternehmen und wie das arbeitet und was das produziert. Und die waren so gekränkt und so auch in der inneren Immigration, als sie eigentlich verstanden haben, wir sind hier alle betrogen worden, wir haben geglaubt, wir sind die Tops of the Pops und bauen die geilsten Autos der Welt. Und jetzt stellen wir eigentlich fest, dass das alles irgendwie auf tönernen Füßen steht. Und das ist ja eine ganz, ganz große Frustrationserfahrung von Menschen. Und manche von denen machen sich dann halt eben auf den Weg und sagen, hey, come back to the roots. Wir haben hier eigentlich mal für was anderes unterschrieben, als für das, was hier passiert.
Was ist der Mehrwert für die Organisation, wenn sich Menschen auf den Weg machen? Tendenziell würde man ja sagen, die Formalstruktur würde versuchen, das Ganze zu verhindern, dass da entsprechende Einzelpersonen möglicherweise gegen den Willen des Top-Managements sich auf den Weg machen, um eine kulturelle Frage voranzutreiben. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel, was ihr auch gebracht habt, dieses Hashtag gerne per Du, also sozusagen eine Du-Kultur in einer Organisation, die noch sehr auf formale Distanz ausgelegt ist oder war. Was hat ein Unternehmen davon, wenn das passiert?
Ich komme öfter im Zusammenhang mit meiner Transformationsarbeit in Organisationen, wo die Entscheider, die mich letzten Endes einladen, sagen, unsere Leute sind so träge, unsere Leute machen nicht mit, unsere Leute gucken nicht über den Tellerrand raus und machen sie doch mal was, Hex, Hex, damit die dann irgendwie ein bisschen mehr Bewegung ist. Und wir sind da mal relativ schnell dabei, wir stellen immer gern die Frage, wofür gibt es denn Kuchen in dieser Organisation? Gibt es denn Kuchen für Partizipation und Bewegung und Mitgestaltung? Und manchmal machen wir da so anonyme Fragen. Sagen, was ist denn eigentlich das ungeschriebene Incentivierungssystem hier in der Organisation? Und wir merken, es ist artig sein, es ist angepasst sein, es ist den Chefs gefallen. Und dann sagen wir, wir können mit den Leuten nicht Hex-Hex machen, solange ihr an diesem Incentivierungssystem, da bist du genau wieder an der Formalstruktur dran, Achim, solange ihr nicht bereit seid, da an der Stelle wirklich der Realität ins Auge zu schauen und an diesen Dingen gemeinsam zu arbeiten. Die Organisation hat davon, dass Menschen wieder Lust haben, mitzudenken, mitzugestalten und mitzumachen. Aber halt natürlich auch mit dem Preis eines gewissen Kontrollverlustes, ja. Und der Kontrollverlust macht natürlich auch Menschen, die viele Jahrzehnte in Haftung waren, Führungsverantwortung zu haben, unheimlich große Angst, ja. Und Kontrollverlust, Kontrolle hat sich ja in der Hierarchie auch irgendwann verselbstständigt hin zu oder war vielleicht auch schon immer Menschen kontrollieren. Wenn man sich so die ersten Bilder der Industrialisierung anschaut, da sitzen also fleißige Leute in irgendwelchen Arbeitsschürzen an Fließbändern und da geht halt irgendwie der Wärter, kann man eigentlich schon fast durch und sorgt dafür, dass die alle brav arbeiten. Und es ist interessant, wie tief eigentlich diese Idee in unserer DNA ist, dass wir Menschen kontrollieren müssen und das eigentlich Führung ausmacht. Und das ist in der Zeit, wo wir so tolle Informations- und Kommunikationsmedien haben, müssen wir Kommunikationsprozesse kontrollieren. Ja, und nicht Menschen. Also Prozesskontrolle vor Menschenkontrolle. Menschenkontrolle darf eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Jetzt kommt was Interessantes. Wie kann ich eigentlich Informations- und Kommunikationsprozesse kontrollieren, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die Tools gehen? Davon haben sich nämlich Führungskräfte in ganz vielen Organisationen immer ausgenommen. Also wir hatten, als ich so immer hier an meine ersten Siemens-Jahre denke, unsere Chefs hatten die geilsten Notebooks, aber die wussten vielleicht gerade mal, wo man die einschaltet, weil alles andere hat das Sekretariat gemacht. Und wenn ich nicht in diesen virtuellen Kommunikationsmitteln und auch mit virtuellen Informationsprozessen selbstsicher und sattelfest bin, dann kann ich keine Kommunikationsprozesse kontrollieren, dann muss ich Menschen kontrollieren. Und das ist eins der zentralen Probleme unserer Zeit. Also was hat die Organisation davon? Die Organisation lernt tatsächlich, sich zu fokussieren auf das, was Organisationen heute wirksam und erfolgreich macht, nämlich Kontrolle der Kommunikationsprozesse. Was sind denn die Rituale im Team? Welche brauchen wir? Wo müssen wir uns treffen? Worüber müssen wir überhaupt reden? In welchen Tools fassen wir unsere Arbeit zusammen? Alles, was wir eigentlich aus dem agilen Arbeiten auch kennen. Und das heißt, solche Bewegungen zuzulassen und zu nutzen, führt Organisationen von der Struktur her auch in die Zukunft, wenn sie das wollen und wenn sie das zulassen. Der Preis ist hoch und für viele Organisationen ist die Schwelle auch sehr, sehr hoch, aus dem Menschenkontrollieren rauszukommen und wirklich Kommunikation und Information zu lernen. Weil das müssen wir alle in Zeiten von Big Data, anders geht's nicht.
Das heißt, zum einen ist ein gewisses Appell dabei an Führungskräfte, sich mit Kommunikation aus technischer Sicht zu beschäftigen, aber auch zu schauen, was müssen wir für Kommunikationselemente einbringen in Teams, um dann Rahmen zu bilden, der Selbstentfaltung möglich macht, der es ermöglicht, dass Menschen Ideen einbringen und auch verwirklichen können. Das ist sozusagen ein gewisser Appell an diese entsprechende Führungsebene. Würdest du sagen, dass wir da in Deutschland mit unserer Unternehmenskultur und auch vielleicht stark oder stärker als andere Gesellschaften dieses Sicherheitsdenken haben, was uns mehr dazu treibt, Kontrolle zu leben oder Menschenkontrolle zu leben?
Naja, wir haben natürlich eine ganz, ganz ausgeprägte militärische Tradition und alle unsere organisationalen Systeme entstammen eigentlich unserem Verständnis von Militär. Und Verständnis von Militär heißt, ich habe ein paar wenige, die lesen und schreiben können, die werden Offizier und ich habe ganz viele Menschen, die eigentlich nicht lesen und schreiben können. Und es ist für mich immer wieder frappierend, aber vielleicht auch gar nicht so überraschend, wie tief das eigentlich in unseren Genen drin steckt, diese hierarchische Struktur, die eben genau dazu führt, dass wir speziell in Deutschland eben auch dieses starke militärische Verständnis haben. Und ich finde, ich möchte ganz gerne zwei Beispiele nennen. Da gibt es einmal, der Heinrich von Kleist hat dieses Stück Den Prinz von Homburg geschrieben, was ich so ein wahnsinnig wichtiges Stück finde, weil der junge Offizier sozusagen ohne Befehl zu haben, ohne Erlaubnis zu haben, in die Schlacht reitet, die Schlacht gewinnt und letzten Endes dazu wesentlich beiträgt, dass man den Krieg gewinnt. Aber er wird vom König in Kerker geworfen, weil er hat sich einem Befehl widersetzt. Und der Ferdinand von Schirach greift eigentlich dieses Dilemma auf, ne, und sagt in seinem Stück Terror, wer das kennt, das ist hochspannend, da ist eben der Kampfpilot, der also die Wahl hat, ein Flugzeug mit 270 Leuten abzuschießen oder es nicht abzuschießen und den Terroristen nachzugeben, dass dieses Flugzeug in vollbesetztes Olympiastadion fliegt mit noch viel mehr Menschen. Und die Frage ist, wer trifft da jetzt die Entscheidung? Und das ist so sinnbildlich für das, was eigentlich in Unternehmen passiert. Da sitzt jetzt irgendwie der General irgendwo in einem fernen Land mit einem kleinen Bildschirm und sieht diesen Kampfjet fliegen und sagt dem jetzt, was er zu tun hat. Ja? Und das zeigt eben, wie tief das eigentlich auch in uns drin steckt, eben nicht zu sagen, lass den das von seiner Warte aus entscheiden, wie er da letzten Endes damit umgeht. Also wir sind da in Deutschland so schon sehr, sehr stark geprägt. Und das liegt auch daran, jetzt möchte ich noch gerne ein Bild ergänzen, das liegt auch daran, dass wir so wahnsinnig stark autoritätsfokussiert sind und maskulin fokussiert sind. Das kann man nachlesen beim Gerd Hofstede, der ja Kulturen analysiert hat nach ihren unterschiedlichen Präferenzparametern. Da gibt es eine ganze Handvoll. Und das hat er damals für IBM gemacht. Er hat einen Auftrag gekriegt, warum lösen in 35 verschiedenen Ländern von IBM, wo IBM aktiv ist, Menschen die absolut identischen Probleme auf so wahnsinnig unterschiedliche Art und Weise. Und da hat er eben gesagt, es gibt eben maskuline und es gibt feminine Gesellschaften. Und maskulin heißt eben sehr, sehr rational, sehr, sehr kontrollbasiert und sehr, sehr stark auch vertikal in der Kommunikationsstruktur, also von oben nach unten. Und andere Länder wie in Skandinavien, die sind aus irgendwelchen Gründen, die kann man auch alle herleiten, eher feminin basiert, das heißt beide Gehirnhälften miteinander sehr viel mehr intuitiv, sehr viel mehr horizontale Kommunikation und damit sehr viel mehr im Einklang miteinander, ganz ungeachtet von irgendwelchen Levels und Stufen. Und das ist in unserer heutigen Zeit offenkundig wirksamer, um gesellschaftliche, aber auch unternehmerische Fragestellungen zu lösen.
Würdest du sagen, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über Kontrolle, über unterschiedliche Führungsstile, vielleicht auch in unterschiedlichen Gesellschaften, Machtstrukturen, Hierarchien. Würdest du sagen, der Weg, um so eine Transformation hinzubekommen, geht immer über die Führungskräfte und immer sozusagen oben anfangen, weil sich das nach unten runter spiegelt, was da passiert?
Also wir lieben ja diese Formulierung, Verhältnisse schaffen ein entsprechendes Verhalten. Ne? Und ich hasse es eigentlich zu sagen, wenn wir sagen, wir müssen bei den Führungskräften anfangen, dann hat das nichts damit zu tun, dass das die Wichtigsten in der Organisation sind und oder wichtiger als die Menschen in der Organisation, die operativ tätig sind, sondern unsere Erkenntnis ist eben, dass wenn sozusagen von struktureller Seite das nicht vorgelebt wird, was wir eigentlich auf operativer Ebene haben wollen, dann wird da auch nichts passieren. Menschen lernen A durch Vorbilder und zweitens Menschen spüren mit schlafwandlerischer Sicherheit, welches Verhalten eigentlich tatsächlich incentiviert wird. Da kann also eine Führungskraft noch so viele Schafspelze überziehen und noch so nett sein, aber es ist glasklar zu wissen, was wird hier eigentlich erwünscht an Verhalten, wie kann ich hier wirksam werden in dieser Struktur. Und deswegen ist es so wichtig, Führungskräfte auch auf diese Verantwortung aufmerksam zu machen und ihnen klar zu machen, dass nur das, was sie vorleben und nur das, was sie auch wirklich, also sichtbar kommunizieren und zwar auch nonverbal, ist das, was dann letzten Endes in Organisation auch verfangen kann. Und dazu muss man Führungskräften auch oft auch vermitteln können in einem sicheren Rahmen, dass sie selber auch oft Opfer von Bestandsstrukturen sind. Das ist ja so, dass ich in eine Organisation reinkomme, dass ich mit einem bestimmten Verhalten überhaupt in Führungsverantwortung komme. Manchmal kommen da auch Leute, die sind vielleicht so ein bisschen gegen den Strich gebürstet, ganz bewusst. Man wünscht sich das ja auch. Und dann merken die ganz, ganz schnell, wenn ich in dieser Organisation wirksam werden möchte, dann muss ich aber eine ganze Reihe von Dingen mitmachen, die vielleicht sogar gegen meine Natur sind oder ich werde vom System abgestoßen. Das heißt, nach wie vor, Führungskräfte haben einen ganz, ganz zentralen Einfluss darauf, was überhaupt an Aktionsradius in der Organisation möglich ist und was nicht. Also wir stellen dann eben auch fest, zum Beispiel durch Interviews, dass bestimmte Verhaltensweisen sehr, sehr erwünscht sind. Die klingen auch total positiv, die sind aber nicht positiv. Also ein ganz beliebtes Beispiel ist ja das Thema, wir sind hier eine Familie. Ja, Familien haben oft ganz, ganz dunkle Geheimnisse und ganz, ganz furchtbar schreckliche Geschichten, die überhaupt nicht positiv sind für einen professionellen, effektiven, effizienten, unternehmerischen Umgang miteinander. Was nicht heißt, dass man nicht lieb miteinander sein könnte, aber dass man eben solche Dinge auch offenlegen muss und klar kommunizieren muss und klar auf den Tisch packen muss und sagen muss, das ist nicht nur gut und nicht nur förderlich, lass uns die guten Teile nehmen und welche müssen wir denn vielleicht hier auch sehr, sehr genau beobachten und eliminieren.
Du hast mehrfach davon gesprochen, dass Incentivierung, auch informelle Incentivierung, ein ganz relevanter Punkt ist. Wie kann das aussehen im praktischen Kontext? Also wie kann man Verhaltensweisen, die vielleicht auch diesen Gedanken Unternehmer im Unternehmen oder Unternehmerin im Unternehmen zu verfestigen? Wie kann man das incentivieren, dass es in die Richtung geht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die beginnt eben auch wieder bei den Führungskräften, die verschiedene Formen von Führungsrolle erlernen müssen. Ja? Also weg vom Managen und hin zum Beispiel zum Coachen und hin zum Vorleben von Veränderung, hin dazu, dass Veränderung möglich ist und hin dazu auch offen über Fehler zu sprechen. Also, und ich meine jetzt nicht Fehler im Sinne von, ich habe da einen Fehler gemacht, sondern also Fehlentscheidungen. Also auch ganz, ganz offen zu kommunizieren. Wir haben hier eine Fehlentscheidung getroffen, die ist aufgrund der und der Annahmen passiert und jetzt wissen wir es besser und das hätte jedem passieren können, jetzt ist es halt mir passiert. Also dieses Eingestehen von Fehlbarkeit zum Beispiel ist ein ganz, ganz großes Element von Kulturveränderung. Die Fähigkeit zu coachen im Sinne von Menschen wirklich konsequent eigene Lösungen entwickeln lassen. Ja? Das ist genau das Coaching-Verständnis. Coaching heißt ja, um Gottes Willen, das Letzte, was ich tue, ist beraten. Das Letzte, was ich auch tue, ist patriarchisch aus einer Elternrolle heraus jemanden sagen, wo es lang geht. Sondern ich muss halt irgendwie unterm Tisch wahrscheinlich irgendwie so einen Stressball kneten, damit ich genau das nicht tue, sondern dass ich auch nicht rhetorische Fragen stelle im Sinne von, na Achim, wie ist denn das jetzt, wenn du das wirklich so machst, wie du das machst, ja? Meinst du, dass dich das wirklich zu einer guten Lösung führt, sondern wirklich Fragen lernen? Akzeptieren und lernen, dass Menschen auch andere Lösungsansätze haben, mit Diversität gut umgehen, Selbstführung. Also Selbstführung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um neue Incentivierungsmuster auch in die Organisation zu bringen. Wir haben neulich mit einer Gruppe gearbeitet, da war eben die Frage, was sind denn eure strategischen Herausforderungen? Und dann kommen natürlich die üblichen operativen Themen auch auf den Tisch, das ist ja klar und soll auch so sein. Und dann haben wir über Lösungsansätze gesprochen und da kommen dann auch ganz viele Ideen. Und dann haben wir irgendwann an den Punkt gesagt, so und jetzt wollen wir eigentlich wissen, was wird denn eigentlich belohnt in eurer Organisation? Also jetzt könnte man ja das alles irgendwie anpacken, ist ja total klasse und ist ja total geil. Und dann haben die gesagt, jetzt machen wir eine anonyme Abfrage. Und dann haben 95% der Leute geschrieben, eine sehr große Gruppe, es waren sehr viele Zettel, da stand drauf, dem CEO zu gefallen. Ja? Und die anderen haben geschrieben, zu klappern, egal ob was dahinter ist oder nicht. Und wenn ein Führungsteam sowas erfährt, ne, also sowas auch offenlegen, dann kann sich was ändern, dann kann das eine Chance sein, dass sich etwas ändert. Das ist oft ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess für die Führungsleute, weil die merken das erstmal gar nicht, wie hinderlich das eigentlich ist, um an den eigenen eigentlichen Problemen zu arbeiten.
Die zweite Schwierigkeit an solchen Transformationsprozessen, wo es auch um Verhaltensweisen von Führungskräften geht, die wir auch erfahren an vielen Stellen, ist, wenn die Führungskraft anfängt, sich zu verändern, trifft sie auf Mitarbeitende, die gewohnt sind, dass zum Beispiel die Entscheidung immer top-down getroffen wird. Und sie erwarten das. Und sie nehmen dann erstmal die Verantwortung, die ihnen dann möglicherweise übertragen wird oder mit partizipativen Elementen zumindest die Beitragsmöglichkeit gegeben wird, die nehmen das nicht an. Dann ist die Führungskraft, die sich gerade versucht zu verändern, frustriert, weil sie dann sagt, ja, die wollen ja die Verantwortung gar nicht. Damit also hat man sozusagen zwei frustrierte Seiten. Die einen mögen es nicht annehmen und der andere sagt dann, ich habe es doch versucht, mich zu verändern, sie wollen das gar nicht. Das ist so ein bisschen Also da braucht man, glaube ich, ein gewisses Durchhaltevermögen und möglicherweise ist das der Punkt, wo es hilft, wenn jemand von extern drauf guckt und sagt, ihr seid gerade an diesem Punkt, aber es dauert einfach, bis man sozusagen die Sozialisation, die ja auch schon im Schulalltag anfängt, bis man da den Schritt gemacht hat. Und das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung, woran auch viele solche Transformationsprozesse dann scheitern.
Ja, du brauchst tatsächlich als Führungskraft eine ganz, ganz hohe Methodenkompetenz, ja. Und das ist das, was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe. Also das heißt eben auch virtuell zum Beispiel arbeiten zu können. Wenn ich diese Methodenkompetenz nicht habe, dann wird das ganz, ganz schwierig. Und nur zu sagen, ja, entscheidet doch ihr mal, funktioniert nicht. Ja? Alle Dinge, die wir in transformativen Organisationen besprechen, sind mit sehr, sehr guten Methoden hinterlegt. Also so ein schönes Beispiel für mich ist das Thema mit einem Whiteboard arbeiten. In der Zeit von Covid haben wir mit Führungskräften gerne ein Modul gemacht, das heißt Connected Leadership. Also wie kriege ich das eigentlich hin? Was haben denn Führungskräfte gemacht? Die haben halt Telcos gemacht. Und in Telcos dann mal so irgendwie das Neueste aus dem Leben erzählt. Und mein Mann hat das mal so schön formuliert, deswegen möchte ich ihn an der Stelle auch würdigen, weil das sagt eigentlich mehr als 1000 Worte. PowerPoint ist halt nach hinten lehnen und Whiteboard ist nach vorne lehnen. Jetzt haben wir dieses Connected Leadership gemacht und haben sozusagen gleich das Hundefutter selber gegessen. Also wir haben das Modul in Whiteboard gemacht und haben Führungskräfte Whiteboard arbeiten lassen. Und die haben gesagt, wir haben das gar nicht groß thematisiert, aber danach haben die gesagt, Mensch, also eins der geilsten Sachen jetzt hier war, mit diesem Whiteboard zu arbeiten, können wir das eigentlich mit unseren Leuten auch? Weil, Mensch, da kann man ja echt co-kreativ sein. Und das soll nur eins von 100 Beispielen sein. Das geht mit Entscheidungsfindung, das geht mit Delegation von Aufgaben, das geht mit Nachhalten von Prozess- und Projektfortschritten in dem Kanban-Board. Also diese ganzen Methodenkompetenzen, das geht mit Fragetechniken, das geht mit Coaching-Haltung und Verständnis. Dahinter stecken echte Methodenkompetenzen. Und was wir Führungskräften ja beigebracht haben, du bist jetzt Führungskraft und zwar in Belohnung für bereits erfolgte Taten, die hinter uns liegen in der Vergangenheit, wirst du eigentlich mit einem Führungsamt belohnt. Das heißt nämlich auch im Zweifelsfall mehr Gehalt und mehr Privilegien. Ich mag das immer gern erzählen. Bei Siemens gab es dann, wenn man in den außertariflichen Bereich kam, Armlehnen am Stuhl, sodass jeder wusste, du bist jetzt auf dem Karrierepfad, ne? Und Methodenkompetenz wurde überhaupt nicht eingespielt. Also man durfte mal auf so ein Seminar, da hat man mal ein bisschen Selbstführung und so ein bisschen Kommunikation gelernt. Aber belohnt wirst du in der Organisation nach wie vor dafür, Entscheidungen zu treffen und Menschen zu kontrollieren. Und das muss man halt echt radikal aufbrechen. Solange das nicht aufgebrochen ist, können wir in der Organisation transformativ nicht wirksam werden und auch nicht Mitarbeitende zu Unternehmern machen.
Würdest du sagen, dass diese Unternehmenskulturen, wie du sie eben beschrieben hast, der Grund sind, warum die Menschen Graswurzelbewegungen anstoßen? Und würdest du sagen, irgendwann, sagen wir mal, wir haben es geschafft und wir haben die Unternehmenskultur aufgebrochen, ist das nicht mehr notwendig, weil das, was jetzt im Verborgenen, vielleicht sogar im etwas verboteneren Bereich stattfindet, kann dann in einer anderen Unternehmenskultur auf der offenen Bühne passieren?
Naja, das ist ja immer so die Frage, wann stirbt eigentlich so eine Graswurzelinitiative? Und sie stirbt eben in zwei Fällen. Sie stirbt nämlich entweder, indem sie in die formale Struktur übergeht. Ja, also das gerne per Du ist, glaube ich, mittlerweile so weit verbreitet, dass man darüber keine Graswurzelinitiative mehr gründen muss. Oder sie stirbt halt, weil sie nicht wirksam geworden ist, weil es nicht langfristig gelungen ist, genug Menschen zu gewinnen, um das Thema irgendwie am Lodern zu halten oder vielleicht sogar zu etablieren. Egal, was eigentlich passiert, beide Wege führen auf alle Fälle dazu, dass die Organisation geimpft wird, dass Entscheider, wenn sie das wollen, wenn sie bereit sind für die Sensorik in ihre Organisation rein, und selbst das ist ja nicht in allen Unternehmen gegeben, komme ich gleich nochmal drauf, aber beide Wege führen dazu, dass die Organisation geimpft ist, dass sichtbar wird, wow, bei uns ist ja Bewegung möglich, ja. Dass selbst das Scheitern im klassischen Sinne scheitern, also Graswurzelinitiative löst sich auf, aber die Menschen, die mitmachen, verändert und auch die Menschen, die nicht mitmachen, auch verändert, weil die plötzlich Freiräume erkennen und Wahlmöglichkeiten und Handlungsräume erkennen, die vorher nicht da waren. Ich will noch mal kurz zu dem Thema Sensorik kommen. Wir haben in diesen restrukturierungsgeprägten Jahren der letzten Jahrzehnte eigentlich Führung, insbesondere im Top-Executive-Bereich, ganz, ganz stark Richtung Investoren ausgerichtet. Das heißt, wir haben eine relativ klare, Glasdecke zwischen Executives, die irgendwie dafür sorgen, dass die Investoren zufrieden sind, damit die Finanzierung der Organisation gesichert ist. Und wir haben dann operative Führungskräfte, die eigentlich dazu da sind, Sensorik in die Organisation rein oder sensitiv reinzuhorchen und zu gucken, was brauchen wir eigentlich und wie treffen wir gute unternehmerische Entscheidungen. Und eigentlich die Kapazität in dieser informationsdichten Zeit, in der wir leben, beides zu können, ist eigentlich fast nicht mehr da. Also es bringt uns dann gleich nochmal zu einem anderen Thema, das ich sehr liebe, nämlich kann denn eigentlich eine Person, also einmal aufgrund von Fähigkeiten, aber natürlich auch aufgrund von Kapazität, überhaupt noch eine gute Führungsperson sein? Oder muss man nicht sowieso auf jedem dieser Sitze zwei Leute haben, die eben komplementäre Fähigkeiten haben, aber eben dann auch komplementäre Blickrichtungen haben?
Wäre das ein spannender Ansatz, um mal Führung neu zu denken im Unternehmenskontext, zu sagen, einer hat ganz klar die Leadership-Teambrille auf und eine Person ganz klar, nennen wir es mal Management, operativ Entscheidungen, die zum Beispiel Produkte treffen, zu übernehmen?
Ja, Unternehmen, vor allem jüngere Unternehmen, denken da natürlich schon sehr, sehr weit vor und da gelingt das auch schon sehr, sehr gut. Und übrigens auch in traditionellen Unternehmen findest du zunehmend mehr Strukturen, wo sich Menschen Führung teilen mit unterschiedlichen Talenten. Und ich halte das für einen sehr, sehr klugen Weg. Was momentan für mich so ein bisschen beobachtbar ist, ist, dass man diese Struktur oder diese Idee im Augenblick gerne mal in die Organisation reinwirft und dann ein bisschen die Menschen auch alleine lässt damit. Und das ist ein ganz, ganz großer Lernprozess, disziplinarische und fachliche Themen zum Beispiel zu trennen oder eben Aufgaben innerhalb von der Führungsrolle zu trennen. Da muss man sehr, sehr viel Zeit investieren und sehr, sehr viel Lernzeit und Lehrzeit geben, damit Menschen sich da wiederfinden. Und daran fehlt es halt nach wie vor oft in Organisationen. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele gut gelungene Beispiele an der Stelle schon. Man sagt, da teilen sich Leute schon Führung, auch in traditionellen Organisationen. Es gibt so ein paar Popstar-Couples, die das ganz, ganz prima machen. Denkt da gerade an die Janina Schönitz bei der Deutschen Bahn mit ihrer Partnerin. Also das kann sehr, sehr brillant funktionieren, wenn man sich da viele Gedanken drüber macht.
Du hast vorhin gesagt, dass der Weg hingehen sollte, hin oder weg von Menschenkontrolle hin zu Kommunikationskontrolle. Du hast davon gesprochen, dass es inzwischen Kommunikationsmittel gibt, die viel mehr Kommunikation möglich machen, auch eine ganz andere, breiter gestreute Kommunikation ausmachen. Würdest du sagen, das ist eine Stellschraube, zum einen für Graswurzelbewegungen, aber auch für Organisationen, die sagen wollen, wir wollen in eine partizipativere Richtung gehen in unserer kompletten Unternehmenskultur, wo man als erstes investieren sollte? Du hast eben noch davon gesprochen, es gibt klassische Telefonkonferenzen, das ist jetzt in unserem Unternehmenskontext komplett undenkbar, aber wir treffen auch auf Organisationen, in denen das noch der Fall ist. Kein Teams, kein Zoom, keine sonstigen Möglichkeiten, in den direkten Austausch zu gehen, keine Kollaborationsmöglichkeiten wie Slack oder eben auch Teams in der Ausrichtung. Würdest du sagen, da muss als erstes investiert werden, wenn man überhaupt mal in diese Richtung denken möchte?
Wir haben den Begriff der Kommunikation, glaube ich, ein bisschen verbrannt in früheren Jahren, weil Nummer eins, wir haben gesagt, es ist ein softes Thema und eine Soft Skill und softe Themen, die kommen eigentlich immer nachrangig hinter den harten Themen. Also erstmal müssen wir echtes Business machen und wenn dann noch irgendwie Kapazität da ist, dann können wir auch noch ein bisschen Kommunikation machen. Und dann haben wir unter Kommunikation immer sehr gerne verstanden, Präsentation, vielleicht noch Moderation. Und das kann man dann auch als Führungskraft mal irgendwann lernen, wenn, weißt du, wenn man eigentlich ausgelernt hat. Und das führt dazu, dass wir heute vielleicht sehr, sehr eingeschränktes Verständnis von organisationaler Kommunikation haben. Wenn wir über Kommunikation sprechen, dann geht es einmal tatsächlich darum, digital so fit zu sein, so auf der Tools- und Skills-Ebene, also alle Barrieren abzubauen. Und dazu gehört erstmal an der Haltung zu arbeiten. Ne? Toolset, Skillset, Mindset. Und das erste wichtige Haltungselement ist, Information ist kein Privileg. Information ist kein Machtinstrument. Wer mit wem worüber entscheidet, zementiert nicht deine Positionsmacht. Je mehr Menschen ein Maximum an Informationen haben, desto bessere unternehmerische Entscheidungen können wir treffen, desto wirksamer sind wir, desto erfolgreicher sind wir als Organisation. Dieses Grundverständnis erstmal reinzubringen in die Organisation und dann zu sagen, damit brauchen wir eigentlich eine Plattform, in der jeder zu jeder Zeit, an jedem Ort über alles reden kann, was ihn gerade unternehmerisch beschäftigt. Das ist übrigens die Wurzel, die Kernidee von Working Out Loud. Ja, weil wir da eigentlich auch sagen, wir müssen alle Hürden abbauen, auch wenn die Hierarchie ja eigentlich ein Gittermuster über die Organisation ist. Wir haben die Querstreben, wir haben die Levels, wir haben die Längsstreben, das sind die Funktionen, müssen wir eigentlich es schaffen, ne, Eisberg von Yoshida, dass jeder zu jeder Zeit an jede Information rankommt. Und es gibt Unternehmen, die das unheimlich toll machen. Also bei der Telefonica ist es schon seit Jahren üblich, dass sich alle Menschen zu jedem Zeitpunkt alle Organisationszahlen ziehen können. Also die sind ganz transparent, bis hin zu den Gehältern, wenn ich das richtig erinnere. Hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber natürlich geht es auch darum, unternehmerische Entscheidungen auf Basis von verfügbaren Informationen zu treffen. Letzter Punkt. Und das führt eben dazu, dass wir nicht mehr über E-Mail kommunizieren, sondern dass wir sternförmig kommunizieren. Dass ich meine Themen, meine Anliegen in eine soziale Plattform reinstelle und sich dazu Leute melden, die was dazu sagen haben. Und nicht die Zuständigen, sondern die Richtigen. Und dann treffen wir gute unternehmerische Entscheidungen. Und das ist gute Kommunikation. Dazu braucht es die Skills, und die Tools, also Werkzeuge und Fähigkeiten, aber eben vor allen Dingen die Haltung, dass Information eben nichts ist, womit ich Macht zementieren kann.
Wir haben in mittelständischen Unternehmen, in denen wir Einblick hatten wir oder sind wir häufiger auf das Phänomen gestoßen, die haben gesagt, ja, es ist uns wichtig, wir wollen auch so eine Art soziales Intranet haben, bei dem Vernetzung möglich ist. Und die haben die große Gefahr, sie sind nicht groß genug dafür, dass genug Themen aufpoppen und diese Netzwerke schlafen ein, werden irgendwann nicht mehr bespielt. Würdest du sagen, so ein soziales Unternehmensnetzwerk kann erst ab einer gewissen Größe funktionieren und macht überhaupt nur da Sinn? Oder wurde es nicht incentiviert, etwas in die Netzwerke einzubringen, in den mittelständischen Unternehmen?
Na, da geht es ja auch wieder genau um das Gleiche, nämlich dass, wenn eine Führungskraft nicht vorlebt, da was reinzuschreiben, dann wird da auch keiner was reinschreiben. Weil es herrscht halt an vielen Orten immer noch der Gedanke, wer dazu Zeit hat, da was reinzuschreiben, der ist offenkundig nicht ausgelastet. Ja? Das heißt, das Teilen von Informationen wird relativ schnell assoziiert mit offenkundiger Freizeit. Und solange Führungskräfte da nicht sichtbar werden, auch im Sinne von Kommentierung, zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz starkes Incentive. Oder Likes werden auch Mitarbeitende sehr, sehr schwer nur wagen, sich da reinzutrauen oder sich da rauszutrauen, je nachdem, wie du das bestimmen möchtest. Ich glaube nicht, dass eine Organisation zu klein sein kann, ja, weil das kommt da einfach auf das Tool an, das man dann nimmt. Ja, muss man keine große Lösung nehmen, braucht ja kein großes soziales Intranet. Dann tut es halt auch in Teams oder irgendwie sowas. Da hast du alles drin, was du brauchst, um eigentlich wirklich sehr, sehr gut virtuell zu kommunizieren. Du hast einen Whiteboard drin, mit dem kannst du Nestwärme schaffen, kreativ sein mit deinen Leuten, unheimlich viele schöne, kreative, innovative Dinge machen, auch wenn man nicht an einem Ort zusammensitzt. Du hast einen Planner drin, also mit dem Kanban-Board kann man exzellent Aufgaben kontrollieren, miteinander im Dialog. Und du hast natürlich eine Chat-Funktion oder eben auch eine Kommunikationsfunktion, wo ich alle anschreiben kann, wenn ich Fragen, wenn ich Themen habe und Unterstützung brauche. Also das muss keine große Lösung sein, aber Führungskräfte müssen sichtbar werden. Vielleicht dazu noch ein letzter Gedanke. Für Führungskräfte ist es ganz besonders herausfordernd, sozial in Netzwerken sichtbar zu werden, weil die immer eine ganz, ganz große Angst haben, nämlich ich schreibe da was rein und in einem halben Jahr hat uns die Zeit überholt und das ist vielleicht gar nicht mehr wahr oder stimmt nicht mehr so. Und dann denken die Leute, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe gelogen oder. Und da merkt man eigentlich schon, wie weit wir da teilweise noch entfernt sind, von diesem Thema Transparenz zu leben, aber eben auch über Fehlentscheidungen klar und offen zu kommunizieren, weil Fehlentscheidungen sind die absolute Tagesordnung in der komplexen Arbeitswelt, wo sich ja Umfeldbedingungen rasend schnell verändern. Und dann zu sagen, wow, wir wussten echt, wir haben nicht damit gerechnet, dass da ein Krieg in der Ukraine ist. Damit hat keiner gerechnet. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Inzidenz wieder so hoch geht. Und deswegen haben wir damals noch gemeint, es wäre vielleicht gut, wenn wir die beiden Geschäftsbereiche zusammenlegen. Und jetzt erweist sich das eigentlich als gar nicht so schlau. Wenn Führungskräfte es wagen würden, darüber offen zu sprechen, dann wären wir bei dem Thema Lernkultur in Organisationen immens, immens viel weiter.
Eine befreundete Person von mir hat mal gesagt, dass man Entscheidungen nur auf den damals verfügbaren Informationen bewerten kann. Und das ist ein ganz relevanter Punkt. Und er hat ein schönes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, ein Mann ist an einem See und er sieht, dass da ein Kind am Ertrinken ist. Natürlich trifft er die Entscheidung, dieses Kind zu retten. Jetzt heißt dieses Kind aber Adolf Hitler. Ja, das ist sozusagen das Beispiel. Ist die Entscheidung jetzt immer noch richtig zu bewerten, dieses Kind gerettet zu haben, oder ist es falsch? Und mit dem eben genannten Satz im Hinterkopf ist es natürlich richtig zu bewerten. Man hat ein Kind gerettet. Und es war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, dass diese Person mal, also das ist ja keine wahre Geschichte, sondern es ist nur eine Metapher vielleicht, es war damals nicht klar, dass diese Person vielleicht mal der größte Kriegsverbrecher aller Zeiten werden wird. In diesem Moment war die Entscheidung genau richtig, dieses Kind zu retten. Und ich finde das sehr, sehr, das ist ja sehr, sehr plakativ, aber ich finde, das kann einem helfen, dabei so ein bisschen die Angst zu nehmen und vielleicht auch hilft es dabei, Entscheidungen etwas schneller treffen zu können, weil man sagt, ich werde niemals alle Informationen haben. Ne? Also da müssen ja erstmal 40 Jahre vergehen, bis aus diesem kleinen Jungen der Kriegsverbrecher wird. Und wahrscheinlich hat es nichts damit zu tun, dass man ihn selber mal aus dem See gerettet hat, sozusagen. Und das, ja, finde ich spannenden Vergleich. Du hast eben das Thema Working Out Loud angesprochen und gesagt, das ist eine Möglichkeit, Vernetzung in Organisationen zu schaffen. Kannst du vielleicht in ein paar wenigen Sätzen für die Leute, die das nicht kennen, gerade im mittelständischen Bereich ist das teilweise noch vollkommen unbekannt. Was ist Working Out Loud? Was ist die Kernidee und warum ist es wertvoll, um Vernetzung in Organisationen zu fördern?
Also zu der einen Frage, warum ist es wertvoll, Vernetzung zu fördern? Wir wissen, dass bei einem bestimmten Informationsvolumen wir sehr, sehr viele Hirne brauchen und sehr, sehr viele Menschen brauchen und sehr, sehr viele Perspektiven brauchen, um gute unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und das kann nur über Vernetzung funktionieren. Das heißt, da kann es nicht einen Touchpoint geben, bei dem alle Informationen auflaufen, so wie das bisher war, und der entscheidet dann, sondern das muss eigentlich ein Netzwerk sein, das entscheidet, das also permanent, so wie, ich denke gerade an so einen Bienenstock, wo die Bienchen also ständig irgendwie ihre Blütenpollen irgendwie in die Waben legen. Und dann liegt da alles sozusagen offen und transparent vor einem, vor dem Team, vor einer Gruppe von Menschen und dann kann man entscheiden. Deswegen ist Vernetzung so wichtig. Und dazu gehört die Technologie, aber eben auch die Haltung. Also ich muss auch Informationen teilen wollen und können, schwellenlos. Das heißt einerseits meine Führungskraft muss das incentivieren, wenn du so willst, ja. Also, dass wir nicht Herrschafts- und Inselwissen pflegen, aber ich muss eben auch die Möglichkeit haben, diese Information einzubringen. Das ist der Grund, warum Vernetzung eigentlich der einzige Weg ist, um in einer komplexen Arbeitswelt wirklich gute und wirksame unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und das hat so eine kleine Nebenwirkung, nämlich, dass wir damit Menschen in Resonanz miteinander bringen. Und da sind wir eigentlich bei der Haltung, dass wir Menschen das Gefühl geben, selber wirksam werden zu können. Und diese Selbstwirksamkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Element, wenn wir über zufriedene Menschen in der Organisation sprechen. Also ich kann Fußspuren hinterlassen, ich werde gehört. Meine Ideen, meine Gedanken, meine Bedenken haben hier Platz in der Organisation. Dahinter steckt eine bestimmte Haltung. Und der Bryce Williams, eigentlich ein IT-Experte, hat diesen Begriff schon 2012 geprägt mit einem Blogpost When Will We Work Out Loud? Weil das heißt ja, ich kann zu jeder Zeit schwellenlos Informationen, aber auch Fragen in ein erstmal anonymes Netz reinstellen und mir wird geholfen. Also out loud worken, laut arbeiten, ohne Angst haben zu müssen, dass ich dafür irgendwelche Sanktionen erlebe. Und der John Stepper hat dafür ein Lernprogramm gebaut und hat gesagt, das geht aber nicht so einfach, indem ich einfach in die Organisation rufe, Leute, vernetzt euch, sondern Menschen müssen sich aus ihrer Komfortzone raus mit einem sozialen Lernprogramm erstmal ranwagen an das Thema, sich zu vernetzen. Und das soziale Lernprogramm hat eine ganze Reihe wunderbarer Nebenwirkungen. Ich lerne nämlich Peer-Learning, ich bin mit 5 Leuten zusammen, ich habe ein persönliches Wohlziel. Dieses Working-Out-Loud-Ziel ist eigentlich nur das sozusagen Trainingsinstrument. Das kann irgendwas sein, es geht nur darum, dass es mich trägt über 12 Wochen, in denen ich mich mit einer Peer-Learning-Gruppe von 4 Leuten, also zu 5 ist man dann in der Regel, einmal die Woche treffe und dann gibt es ein Arbeitsbuch, wo ich gemeinsam oder dann eben in der Off-Zeit Übungen durchlaufe, die mir helfen, mich Schritt für Schritt in ganz kleinen Iterationen Richtung Vernetzung zu bewegen, was die Haltung angeht, aber natürlich auch, was die Fähigkeiten angeht. Was lerne ich dabei? Ich lerne einmal tatsächlich in Selbstwirksamkeit zu kommen. Ich lerne Peer-Coaching, also ich lerne diese Coaching-Haltung, andere zu unterstützen in ihrem Lernprozess. Ich lerne Selbstorganisation und soziales Lernen, weil ich tatsächlich das freiwillig mache und eben nicht von meiner Führungskraft oder von der HR-Abteilung oder von der Akademie jetzt auf ein Training geschickt werde. Und am Ende bin ich sozusagen jemand, der sowohl selber Wissen teilt und Lust hat, anderen zu helfen, als auch jemand, der sich traut, im Fall von Fragen, im Fall von Themen, wo ich nicht weiterkomme, auch rauszugehen und die Frage einfach offen ins Netz zu stellen und darauf vertrauen zu können, dass Menschen dann auch unterstützen und inspirieren.
Vielen Dank für den kleinen Einblick in das Thema Working Out Loud. Ich habe selbst den Prozess durchlaufen dürfen und fand es sehr spannend, sehr wertvoll für mich auch, weil ich habe mich sehr, sehr schwer getan, überhaupt aktiv zu werden, auch in einem öffentlich sichtbaren sozialen Netzwerk, und bin da vielleicht immer noch nicht sonderlich gut, aber habe auf jeden Fall da einen großen Schritt in diese Richtung gemacht. Also ich kann das jedem tatsächlich ans Herz legen, das einmal zu machen. Sabine, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Wir geben gerne unseren Hörerinnen und Hörern am Ende immer noch so 3 Tipps mit auf dem Weg, konkret zu dem Thema, und dafür hätte ich folgende Frage für dich vorbereitet. Welche 3 Tipps würdest du einer Organisation mit auf den Weg geben, die mehr Mut zum unternehmerischen Denken in der eigenen Organisation fördern möchte?
Tatsächlich bei den Führungskräften anfangen, verstehen, was sind die ungeschriebenen Gesetze und drüber nachdenken, oder die ungeschriebenen Incentives und drüber nachdenken, was müssen wir an der Stelle tun, damit Menschen in Bewegung kommen, und dann große Kommunikationsräume schaffen, virtuell oder auch physisch. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und mit den Impulsen, die aus der Organisation kommen, sehr achtsam und sehr wertschätzend umgehen. Das wären schon 3 Dinge, wo man, glaube ich, ganz, ganz viel Resonanz und ganz viel Bass im Bienenstock erzeugen kann.
Vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.